Darum soll es heute gehen, liebe Geschwister. Wir sind ja in unserem Gang durch das Markus-Evangelium in Kapitel 8, Vers 22 bis 38, also bis Vers 21 angelangt. Und heute wird dieser Abschnitt dran sein. Das ist die Aussage des Petrus, der für die Jünger gesprochen hat. Und wir werden den heutigen Bibeltext in zwei Teile aufteilen. Zuerst geht es darum, was der Herr Jesus tut und dann auch, wer er ist. Also zuerst mal das Erste, was tut der Herr Jesus? Und ich lese die Verse 22 fortfolgend. Und er kommt nach Bethsaida und man bringt einen Blinden zu ihm und bittet ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn vor das Dorf hinaus, spie ihm in die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, ob er etwas sähe. Und er blickte auf und sprach, ich sehe die Leute, als sehe ich wandelnde Bäume. Hierauf legte er noch einmal die Hände auf seine Augen und ließ ihn aufblicken und er wurde wieder hergestellt und sah jedermann deutlich. Und er schickte ihn in sein Haus und sprach, du sollst nicht ins Dorf hineingehen, noch es jemand im Dorf sagen. Soweit. Also, was tut der Herr Jesus? Die Handlung ist ziemlich klar. Er heilt einen Blinden, den man zu ihm gebracht hat. Und bemerkenswert ist, dass der Herr Jesus den Mann zweimal die Hände auflegte, damit dieser wirklich dann klar sehen konnte. Warum ist das so? Der Herr, der Tote auferwecken kann, Tausende mit wenigen Broten und Fische satt macht, dem Meer befehlen kann, dass es ruhig ist, wieso legt dieser Herr einem Blinden zweimal die Hände auf, um ihn ganz sehend zu machen? Manche moderne Heiler haben auf dieses Beispiel von Jesus hingewiesen und gesagt, nun, wenn der Herr Jesus schon zweimal die Hand auflegen muss, um eine Gesundheit herbeizuführen, dann muss es bei uns auch nicht beim ersten Mal klappen. Hat Jesus wirklich zu wenig Kraft gehabt, auf einen Sitz den Mann zu heilen? Im Johannesevangelium berichtet der Herr Jesus über seine Kraft. Und da heißt es in Johannes Kapitel 5, Vers 21, denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so, also genau so, ja, so macht auch der Sohn lebendig, wen er will. Ja. Also an der Kraft kann es nicht gelegen haben. Was der Sohn will und sei es, dass Tote auferstehen, ja, dann tut er das. Er kann genauso handeln wie Gott der Vater. Also, dass er Jesus vielleicht nicht genügend Kraft gehabt hätte, ist völlig ausgeschlossen. Was er sagt, geschieht und als er die Hände zum ersten Mal auflegte, wollte er, dass der Blinde noch nicht klar sieht. Das war sein Wille. Es war seine Absicht. Sehen wir uns die Begebenheit jetzt genauer an. Als die Menschen diesen Mann zu Jesus brachten, da sollte der Herr ihn einfach anrühren. Er sollte ihn sicher betasten, damit er sieht und sofort oder somit auch gesund wird. Ja. Aber was macht der Herr Jesus? Er nimmt ihn zuerst einmal beiseite. Er kümmert sich um diesen einzelnen Menschen. Er nimmt sich Zeit und will ihn hier nicht überfordern. Er geht mit ihm von der Menschenmenge weg. Und was tat er dann? Er teilt sich ihm in einer Weise mit, die dieser Mann sicher nicht vergisst. Jesus spuckt ihm in die Augen und legt aber sofort die Hände drauf. Zuerst ist der Mann sicher schockiert, als er gemerkt hat, was passiert. Aber dann, als die Hände von Jesus er spürt, merkt er, dass das Anspucken keine Verachtung war, sondern eine Mitteilung von dem Herrn Jesus. Und dann erfährt der ehemals Blinde, was es heißt, wieder hell und dunkel zu unterscheiden. Leute wie wandelnde Bäume, das hat er jetzt gerade gesehen. Er merkt, dass er im Begriff ist, sehen zu können. Aber er sah noch nicht scharf. Der Weg, den der Herr Jesus mit dem Blinden geht, ist somit kein übereilter Weg. Der Herr will bewusst Zeit mit ihm verbringen. Er nimmt ihn von der Menge, teilt sich ihm mit und sorgt dafür, dass der Mann noch etwas da bleibt, der er noch nicht ganz klar gesehen hat. Jesus geht es nicht einfach um die Heilung des Blinden, sondern um die Beziehung zu diesem Mann. Gott sucht nämlich unser Herz und nicht einfach die Gesundheit. So auch hier. Christus spricht mit dem Mann. Was siehst du? Der Herr weiß, was er sieht. Ja? Und trotzdem will er mit ihm im Gespräch sein. Und der langsam zum Sehen kommende Mann soll jetzt noch einmal erfahren, dass der Herr, den er jetzt schon schemenhaft irgendwie wahrnimmt, ihn zur ganzen Klarheit verhilft. Diese Heilungsgeschichte sollte sicher den Mann an Jesus binden. Dieser Mensch hat erfahren, dass der Herr ihn persönlich achtet, auf ihn eingeht und ihm wirklich hilft. Dieses Geschehen scheint aber auch noch etwas anderes aufzuzeigen, und dies hat mit der nachfolgenden Begebenheit etwas zu tun. Wovon handelt denn dies? Das blinde Volk und die Jünger. Ich lese den weiteren Abschnitt. Und Jesus ging samt seinen Jüngern hinaus in die Dörfer von Caesarea Philippi. Und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach: Für wen halten mich die Leute? Sie antworteten: Für Johannes den Täufer und andere für Elia, andere aber für einen Propheten. Und er sprach zu ihnen: Und ihr? Ja, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Du bist der Christus. Und er gebot ihnen ernstlich, dass sie niemand von ihm sagen sollten. Der Herr Jesus stellt den Jüngern zwei Fragen. Einmal: Für wen halten mich die Leute? Ich möchte in Verbindung mit dem vorherigen Abschnitt die Frage etwas umformulieren. Wie viel Licht haben die Leute, wenn sie über mich eine Aussage treffen? Sind sie blind? Wie ist das mit den Leuten? Oder haben sie so viel Licht wie der Blinde bei der ersten Handauflegung? Nun, die Leute, so sieht es aus, tappen noch ganz im Dunkeln. Sie haben zwar schon eine Ahnung, dass der Herr Jesus etwas mit Gott zu tun hat, irgendein Prophet könnte er sein. Ich würde es vergleichen wie ein Blinder, der eben gut hören kann. Aber alles Hören kann ja das Sehen nicht ersetzen. Dann die Jünger, was sagen sie? Petrus spricht für die Jünger und bekennt frei heraus, du bist Christus. Wunderbar. Hat er es jetzt wirklich erkannt? Sieht er, der Petrus, völlig klar? Da kommen wir zum zweiten Abschnitt. Wer Jesus ist oder was er fordert. Ich lese den Text. Und er fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und Obersten, Priester und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Und er redete das Wort ganz offen. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger an. Und er mahnte den Petrus ernstlich und sprach, weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Wenn wir nun von Petrus erfahren, dass er dem Herrn Jesus, dem Christus wehrt, was kann man da sagen? Die Jünger haben zwar schon mehr gesehen als das Volk, aber alles klar war da bei ihnen auch noch nicht. Ich möchte mit euch 5 Gegensätze bedenken, die mir in diesem kurzen Abschnitt deutlich wurden. Erstens, die Gegensätze, menschlich und göttlich, selbst bestimmen oder verleugnen, zuschauen oder nachfolgen, erhalten oder verlieren, schämen oder bekennen. Wenn wir heute noch etwas nachdenken. Das Erste. Menschlich oder göttlich. Petrus ist ein Mann der schnellen Worte oder auch der schnellen Tat. Das sieht man auch hier. Und ich denke, wir dürfen dem Petrus auch dafür dankbar sein. Denn durch seine Handlungen und Reaktionen, ja, können wir auch den Herrn Jesus, unseren Herrn, noch besser verstehen und einiges auch für unser Leben lernen. Als Petrus gehört hat, was dem Herrn Jesus in Jerusalem erwartet, er wird viel leiden, er wird verworfen werden, er wird getötet werden. Das mit der Auferstehung scheint er irgendwie überhört zu haben, aber da kommt es doch in den Sinn, Leid für Jesus? Nein, das darf nicht sein. Ja. Er soll doch letztendlich zur Herrschaft kommen. Ja? Die Herrschaft Davids aufrichten und die Römer besiegen. Soll er nicht hier ein großes Friedensreich beginnen? Ja, der Jesus, den Petrus so im Kopf hat, der geht jetzt nicht diesen Weg des Leidens. Gott kann es doch nicht zulassen, dass genau dies, was der Herr Jesus hier geschildert hat, dass es so enden muss. Ich möchte bei diesem ersten Punkt ganz bewusst vorschnelle menschliche Vorstellungen ansprechen, ja, die auch wir haben können, ja, denen auch wir aufsitzen. Für den Herrn Jesus ist diese Handlung eine starke Versuchung. Also was der Petrus hier sagte. Er sagt zu Petrus, weiche von mir, Satan. Damit meint er, geh hinter mich, Petrus. Der Herr will ja nicht in diesem Moment seinen Jünger Petrus aus der Nachfolge entlassen. Er sagt nicht, du hast die Prüfung nicht bestanden, du darfst gehen, ja, ich suche mir einen neuen. Er will ihn an seinen Platz wieder zurückstellen und auf der anderen Seite der Versuchung, die er gerade erlebt, wehren. Was sagt Jesus noch? Du denkst nicht göttlich, sondern dämonisch. Stimmt das? Nein. Ja. Jesus sagt, du denkst menschlich. Für den Herrn war es natürlich eine dämonische Versuchung. Aber der Petrus hatte aus seinem eigenen Herzen gehandelt. Es waren menschliche Gedanken. Menschliche Gedanken, die vorauseilten, die sich selbst in Frage stellen, die sich nicht selbst in Frage stellen, sondern den Herrn Jesus korrigieren wollen. Das kann sogar ganz biblisch geschehen. Menschliche und göttliche Gedanken. Was sind menschliche Gedanken? Typisch menschliche Gedanken sind, Gott ist ein guter Gott. Stimmt das? Er kann ein guter Vater und als guter Vater seinem Sohn doch keine Steine statt Brot geben. Ja, das ist doch so. Ja. Führt ein guter Hirte seine Schafe nicht auf grüne Weiden? Ist Jesus nicht gekommen, dass wir das Leben in seiner ganzen Fülle genießen sollen? Ist das nicht so? Johannes 10,10. Hat Jesus, dieser gute Hirte, nicht auch alle Krankheiten am Kreuz getragen? Er trug unsere Krankheit? Steht es nicht in Jesaja 53? Hat dieser große Heiland nicht auch dafür gesorgt, dass wir durch Glauben gesund werden? Stimmt das? Oh, Gott ist doch ein guter Gott. Alle diese Aussagen haben einen biblischen Hintergrund und man kann sie mit 2 oder 3 Bibelstellen da und dort belegen. Wenn jemand diese kurzen Sätze als Betroffener hört, ja, der jetzt krank ist, vielleicht sogar sterbenskrank ist, was passiert? Er hängt sich natürlich daran. Er betet und hofft und glaubt. Genau so ist doch Gott, oder? Er will doch unser Gutes. Oder? Und als gut definiert der Mensch mit kein Leid, keine Krankheit, kein Schmerz, was eben wir im Himmel versprochen bekommen. Dort wird jedes Leid vorbei sein. Die Tränen werden getrocknet. Als gut definiert Gott, aber das nicht immer. Zum Beispiel die Frucht des Geistes. Das ist sicherlich eine gute Frucht. Die heißt Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wer das verstanden hat, dass Gott andere Schwerpunkte für ein Christenleben hat als der Christ selbst, der ist, denke ich, einen großen Schritt weitergekommen. Es ist falsch, dass Gott uns hier auf der Erde alles Leid, alle Krankheit, allen Mangel abnimmt. Nein, manchmal benutzt Gott gerade diese Schwierigkeit in unserem Leben, damit es uns geistlich weiter gut gehen kann, so wie bei Paulus. Er sagt, das ist im 2. Korinther 12, Abvers 7 zu lesen, und damit ich mich, so sagt Paulus über sich, und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung, ja, er hat den Himmel gesehen, ja, er hat gesehen, was dort ist, ja, bis in den dritten Himmel, er sagt ja, nicht überhebe, damit er sich nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Wir wissen nicht immer, was Gott, ja, welche Gedanken Gottes er hat, wenn dies oder jenes auf uns zukommt. Menschlich will er natürlich von diesen schrecklichen Leiden fliehen, der Paulus. Aber das hätte ihn überheblich gemacht und somit für das Reich Gottes unbrauchbar. Ihr wart vielleicht auch in manche Situation. Wo habt ihr mehr beten gelernt? Alles euch gut geht oder wenn es euch schlecht geht? Wann beten wir intensiver? Und beim Gebet ist es ja auch so, wir hängen uns dann an unseren Gott. Das ist es ja. Wie handeln die Menschen mit Gott? Ist das so etwas wie bei Petrus festzustellen? Petrus wollte dem Herrn Jesus befehligen. Das mach wohl nicht. Welcher Charakter spiegelt sich hier bei Petrus wider? Die Demut oder eher den Stolz? Ist da noch ein Teil von Blindheit vorhanden? Oder bei Petrus schon eine gute Sicht? Wer verstanden hat, dass es bei Gott um den inneren Menschen geht, die reine Jungfrau ohne Falten und nicht um ein problemfreies, gesundes, reiches, schönes, irdisches Leben, der ist der Wahrheit der Bibel ein ganz großes Stück näher gekommen. Christus sagt, Petrus, du denkst nicht göttlich, du denkst menschlich. Menschlich denken bringt letztendlich den Tod. Christus wäre nicht an das Kreuz gegangen. Paulus wäre durch die Wegnahme dieser Belastung für sein Leben hochmütig und unbrauchbar geworden. Leben in Fülle bedeutet, liebe Geschwister, auch Fülle des Leidens. Ja? Denn unser Leben ist mit beidem, ja, gefüllt. Und wir müssen aus beidem lernen. Und dies war der erste und der längste Punkt. Es soll aber zur Grundlage dienen, was Christus von seinen Jüngern erwartet. Und das nächste heißt, selbst bestimmen oder verleugnen. Mit dem Eintritt in die Nachfolge hört, liebe Geschwister, die Selbstbestimmung auf. Der Herr Jesus sagt, wer mir nachkommen will, hier ist noch vom eigenen Willen die Rede. Da kann ich mich noch entscheiden. Es ist wie kurz vor dem Jahr bei einer Hochzeit, bei einer Heirat. Vorher bestimmt man selbst über sein Leben. Man lebt Single. So. Danach gilt es als Ehepaar zu leben. Es ist, Jonas, ne, ein anderes Leben. Daniela auch, ja? Ein anderes Leben. So auch hier. Wer als Christ leben will, der muss sich grundsätzlich von dem Herrschaftsanspruch über sein eigenes Leben verabschieden. Nachfolge bedeutet nicht, Jesus als Helfer für die Probleme im Rucksack dabei zu haben, sondern du bist hinter Christus gestellt und er bestimmt den Weg, den du gehen sollst. Sicher zwingt der Herr Jesus seine Jünger nicht, aber er hält auch seinen Segen zurück über die Christen, die immer wieder ihren eigenen Stiefel leben. Die Selbstverleugnung, das heißt grundsätzlich das Hintenanstellen der eigenen Wünsche, ist dem Herrn Jesus sehr wichtig. Er nennt es für die Nachfolge gleich als erstes, bevor es darum geht, wie man das Leben überhaupt gewinnen kann, gibt es diese Aufforderung der Selbstverleugnung. Es scheint mir, dass der Herr Jesus mit dieser Aussage schon gleich ein bisschen vorsortiert. Wer will mich nur benutzen? Oder wer will wirklich hinter mir hergehen? Das eigene Leben selbstbestimmen steht im direkten Gegensatz zur Nachfolge. Wir können diese beiden Richtungen nicht wirklich harmonisieren. Wir können nur uns entscheiden. Wer die Nachfolge mit einem klaren Ja eingetreten ist, und dann doch merkt, dass er wieder über weite Strecken sich selbst gelebt hat, dann muss der Buße tun. Der kann nicht sagen, ja, Jesus, du kennst mich ja, ich bin halt so und mach dir so weiter. Der muss Buße tun, denn das ist kein Christenleben. Es ist sündig und wir sind aufgefordert, hinter dem guten Hirten als Schaf uns führen zu lassen. Das andere, zuschauen oder nachfolgen. Jesus, der Christus, ruft zur Nachfolge auf. Seine Jünger sind für ihn in Bewegung, irgendwie in Bewegung. Es gibt keinen einzigen Christen in der Bibel, der die aktive Nachfolge für unwichtig hält. Gibt es nicht. Selbst diejenigen, der auch nicht Jesus nachfolgen durfte, sollte von den Taten Jesu weitersagen. Wie selbstverständlich Jesus die Nachfolge seiner Jünger sieht, macht zum Beispiel Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8 deutlich. Dort heißt es nicht, ihr sollt meine Zeugen sein, sondern ihr werdet meine Zeugen sein. Das macht ihr einfach. Ja? Das tut ihr. Ganz klar wird ein Nachfolger ein Zeuge von Jesus sein, genauso wie ein Ehemann ganz natürlich mit seiner Ehefrau gemeinsam die Mahlzeit einnimmt, gemeinsam in den Urlaub fährt und viele andere Dinge gemeinsam macht. Ja? Wer ein echter Jünger von Jesus ist, dann spielt sich der Glaube nicht allein in den Gedanken ab, sondern geht in Hände und Füße. Christus will weder Bewunderer noch reine Bibelwisser, Betonung auf Wissen, ja, sondern einfach Nachfolger. Er will, dass wir ihm nachfolgen. Der Herr Jesus will mit seinen Leuten hier auf dieser Erde etwas bewegen. Das möchte er. Deshalb will er uns auch in Bewegung setzen. Es ist klar, dass erst das Tun den Glauben auch glaubwürdig macht. Wer glaubt, dass Schätze im Himmel besser sind als Schätze hier auf der Erde, wird sein praktisches Leben danach ausrichten. Er wird sich nicht darüber ärgern, wenn er im Namen Jesu jemand geholfen hat und dadurch eine Chance verpasst hat, vielleicht ein besonders tolles Auto günstig zu kaufen. Da ist es ihm durch die Lappen gegangen, aber er hat sich für Gottes Reich investiert, was viel besser war. Das Irdische wird nicht mehr so den Stellenwert haben wie das Himmlische. Nächstens, erhalten oder verlieren. Dies ist der nächste Gegensatz. Sein Leben erhalten oder man kann auch sagen retten. Wir Menschen sind von Gott so geschaffen, dass wir grundsätzlich unser Leben erhalten wollen. Ja? Wir leben hier gerne und wollen eigentlich nicht sterben. Ja? Auch wenn jemand sagt, ja, ich würde gerne auch drüben sein, wenn er wirklich dann da liegt und sagt, du, es geht jetzt nur noch in eine Richtung, dann kann es sehr gut sein, dass der vorher noch gesagt hat, ja, also ich möchte ja gerne beim Herrn sein, dass er sagt, na, vielleicht doch noch ein bisschen. Also ein gesunder 95-Jähriger will nicht aus dieser Welt gehen. Wir sind so geschaffen worden, ja. Der Abschied aus dieser Welt ist für die allermeisten Menschen ein wirklich großes Problem. Und man ist bemüht, so lange und so gut wie möglich diese unsere Sonne zu sehen. Was aber auch allen klar ist, ist, dass niemand hier immer leben kann. Ja? In 60, 70, 80, da hier sind noch kleine Kinder, sagen wir mal 90 Jahren ist niemand mehr da. Niemand. Die allermeisten sind dann vergessen. All das, was wir hier auf der Erde unser eigen nennen, behalten wir nicht. Wie gesagt, 10, 20, 50 Jahren. Entweder ist der Gegenstand kaputt oder wir haben ihn deshalb nicht mehr, weil wir nicht mehr da sind. Alles Irdische, seines materiellen Güter, Haus, Auto, Grundstück und so weiter, wird wie Sand zwischen unseren Händen zerrinnen. 100%. Auch unser Ruhm bleibt nicht. Was wir da und dort gearbeitet haben. Ja? Wer kennt noch heute Karl Heim? Ja? Er errang 1936 Gold für Deutschland im Hammerwerfen. Ja? Wer kennt ihn? Oder wer kennt noch den US-Amerikaner Raymond Clair Irwin? Er führte mit 10 gewonnenen Goldmedaillen die Bestenliste bei den Sommerspielen. Damals gab es noch die Disziplin Sprünge aus dem Stand. Ja, sein Standweitsprung war 3,47 Meter. Ja, mach mal das nach. Er war noch besser als der langsam in Vergessenheit geratene Mark Spitz. Kennt ihr den noch? Schwimmer, ja, der hatte 9 Goldmedaillen errungen, der andere 10. Und so geht es mit jedem Ruhm, ja, der hier auf dieser Erde irgendwo beachtet wurde. Der Mensch wird vergessen. Wie ist es mit unserem Leben? Wir können unser Leben hier auf der Erde nicht konservieren. weder durch viele Güter, noch durch Ruhm und Einfluss, noch durch irgendetwas anderem. Manche denken, jetzt muss doch irgendwann mal das von Jim Elliot kommen. Kommt auch. Der Missionar bei den Auca-Indianer, der wurde dort umgebracht und er hat einmal Folgendes ausgedrückt: Der ist kein Narr, das ist kein Dummkopf, der hingibt, was er nicht halten kann, auf das er gewinne, was er nicht verlieren kann. Ja? Und da wir grundsätzlich, du und ich, unser Leben nicht wirklich schützen können, sollen wir es doch dem anvertrauen, der es kann. Ja? Wenn wir, oder wir, sage ich Judith, wenn Judith, ja, ihrer kleinen Anna, eine ganz kostbare und ganz dünnwendige Glaskugel geben würde. Und sagt, Anna, pass auf sie auf, so gut du kannst. Würde die Glaskugel in der Hand von Anna überleben? Ja. Kommt drauf an, was sich dann gleich macht. Das könnte vielleicht sein, eine halbe Stunde, vielleicht fällt sie gleich runter. Vielleicht legt sie es auch irgendwo in ihrem Kinderzimmer, aber irgendwann kommt sie dran und sie geht kaputt. So ist es. So ist auch unser Leben, dein und mein. Wir können uns nicht retten, wenn wir es nicht an Christus hingeben, wenn wir es ihm nicht zur Verfügung stellen. Warum? Eben weil er der Lebensretter ist. Er ist derjenige, der seine Schafe mit Namen kennt, der sie vor allem schützt, was wirklich ihr Leben dann auch bedroht. Er lässt sein Leben sogar für seine Schafe. So kostbar sind wir auch für ihn. Und wer ihm gehört, steht in seinem Buch, im Buch des Lebens. Und dieser Eigentümer schaut auf das, was sein ist. Glaubt ihr mir das? Er tut das. Ja? Es ist sein Buch, seine Leute stehen da. Und er schaut. Der letzte Gegensatz. Schämen oder bekennen. Der Herr sagt ganz klar, dass die Worte und sogar seine Person niemals wirklich gesellschaftsfähig sind. Und wir werden immer wieder mit solchen Leuten zu tun haben, die das entweder müde belächeln oder sogar aggressiv dagegen sind. Ja? Das, was Jesus sagt, das, wer Jesus ist. Und mit diesem letzten Gegensatz will der Herr noch einmal deutlich machen, lebe ohne Kompromisse. Wer Christ ist, soll auch sich zu mir, zum Herrn Jesus bekennen. Bedenkt einmal den Unterschied. Wenn du dich schämst, ein Christ zu sein, vor wem schämst du dich denn? Sind es nicht auch alles sterbliche Menschen? Menschen, die ohne Erlöser so arm sind, ja, dass es ärmer gar nicht mehr geht? Auch wenn sie hier auf der Welt manch großes Wort sagen können, so ist ihr Wort für die Ewigkeit nichts. Was bedeutet es, wenn der Herr Jesus sich nicht schämt und sich ganz und gar auch zu mir stellt? Wenn alle Engel mitbekommen, dass Christus sagt, dieser gehört zu mir, er ist mein Jünger. Welche Ehre ist das denn? Weswegen sollen wir uns eigentlich schämen? Ist denn der Herr Jesus einer, dessen man sich schämen kann? Hat er nicht, seit er hier auf dieser Erde war, nur das Gute gesucht und den Menschen geholfen? Hätte der Herr Jesus nicht tausendmal eher recht, wenn er sich unser schämen würde? Und doch sagt er, ich schäme mich nicht. Ich schäme mich nicht, mich ganz und gar zu dir zu stellen. So tue das Gleiche auch mir gegenüber, auch wenn es dir irdisch gesehen Nachteile einbringen kann. Zusammenfassend, wir haben über die Aussage, du bist Christus, unsere Gedanken gemacht. Dabei haben wir gesehen, dass der Herr Jesus, ja, was der Herr Jesus tat, er bemühte sich, einem Blinden die Augen zu öffnen, dass dieser mit ihm in Gemeinschaft treten kann. Das war ihm wichtig. Jesus hat alle Macht und er setzt sie dafür ein, dass derjenige, dem er hilft, sich enger an ihn bindet. Dies hat er dann auch am Kreuz einzigartig bewiesen, wo er uns aus unserem größten Problem herausgeholfen hat. Dieser unser Herr Jesus Christus kann auch von seinen Jüngern fordern, und zwar, wir sollen göttlich und nicht menschlich denken, sich selbst verleugnen statt selbst bestimmen, ihm nachfolgen statt zuschauen, sein Leben an Christus verlieren, statt es selbst erhalten zu wollen und sich zu Christus bekennen und sich nicht zu schämen. Gott hat uns das große Geschenk gemacht, dass wir uns auch gegenseitig haben. Deshalb können wir uns auch in diesem Punkt unterstützen, in den Hauskreisen, Bibelstunden und überall, wo wir uns auch treffen. Gott möge uns dabei segnen. Amen.